Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Das ist schon unsere 14. Folge von unserem Format Europa erklärt. Ich bin Finn, ich arbeite beim EEZ, wir machen hier europapolitische Bildungsarbeit und erklären ein paar Sachen aus Europa in unserem Europa-Podcast.
Ja, ich bin Nele, ich darf heute auch wieder dabei sein. Ich mache gerade mein Praktikum hier beim EEZ und das Thema der heutigen Folge ist Repower EU. Das haben wir ja letzte Woche schon so ein bisschen anklingen lassen und das ist ein Plan der EU als Antwort auf die Belastungen des Energiemarkts im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Das ganze Paket stammt aus dem Mai 2022 und hat das übergeordnete Ziel, eine grundlegende Veränderung herbeizuführen, wie die EU sich mit Energie versorgen kann. Der Kern des Ganzen ist, dass man erstens versucht, die Abhängigkeiten der EU von fossilen Brennstoffen, die vorwiegend aus Russland stammen, bis zum Jahr 2027 vollständig zu beenden. Denn Russland, wie wir das bestimmt alle in den Medien in den letzten Monaten und Jahren mitbekommen haben, nutzt diesen Sachverhalt oder eben diese Schwachstelle der EU gerne als politisches Druckinstrument. Gleichzeitig trägt diese Umstellung natürlich auch dazu bei, dass die Klimakrise besser bewältigt werden kann, weil natürlich eben durch eine Abgrenzung von fossilen Rohstoffen eben auch saubere Energie mehr gefördert wird. Der dritte Punkt spielt da eigentlich auch genau mit rein. Das ist einfach, dass wir Energie einsparen, um letztendlich weniger fossile Brennstoffe aus anderen Ländern wie eben Russland importieren zu müssen. Und abschließend soll die Energieversorgung auch breiter aufgestellt werden. Also das bedeutet, dass man eben ja neben fossilen Brennstoffen auch mehr so Flüssiggas oder andere Alternativen mit einfließt. Übrigens stimmen 85% aller EuropäerInnen diesem Vorhaben zu, um ja das übergeordnete Ziel, sich von russischem Öl oder Gas abzugrenzen, um damit eben auch die Ukraine zu unterstützen.
Die wichtigsten Erfolge von diesem Plan, also zum einen wurde das erreicht, wir als EU haben die Abhängigkeit von Gas und Öl aus Russland verringert. Und wichtig, eigentlich sogar fast wichtiger, wir haben Energie eingespart von bis zu fast 20%. Die beste Energie ist die, die man nicht braucht, indem man sie einfach nicht verbraucht. Dann muss man sie nicht erzeugen, ob erneuerbar oder fossil. Ganz einfach. Preisdeckel und globaler Ölpreisdeckel. Das war ein Versuch, um die Gewinne der Russen oder der russischen Föderation auf fossile Exporte zu verringern. Und was auch erreicht wurde, ist, dass die Nutzung von erneuerbaren Energien sehr, sehr stark erhöht wurde, um dadurch entsprechend auch die Abhängigkeit von fossilen Energien zu verringern. So, schauen wir uns einmal ein bisschen genauer an, was da die Handlungsschwerpunkte waren. Also das erste war, die Energieversorgung der EU breiter aufzustellen, also diversifizieren. Das ist da das politische Fachwort, das da gerne benutzt wird. Und dabei geht es dann darum, dass die Staaten der Europäischen Union alle zusammenarbeiten. Wir kennen das von der Zeit vor dem russischen Angriffskrieg und im gewissen Maße auch immer noch heute, dass die EU-Länder sich alle selber um ihre Energie kümmern. Wir wissen, die Franzosen haben sehr viele Atomkraftwerke, die Deutschen haben jetzt die letzten abgestellt und sind darauf stolz. Die Franzosen haben ein Fragezeichen im Gesicht. Die Polen haben eine Gaspipeline nach Norwegen gebaut, die Deutschen eine nach Russland. Jeder hat da so sein Ding gemacht und ein bisschen selber geguckt, wo er bleibt. Und da war das Ziel natürlich, dass man das vielleicht irgendwie ein bisschen runterschraubt und dann irgendwie doch ein bisschen guckt. Leute, wir hängen ja alle zusammen drinne. Wir müssen da einmal zusammen auch schauen, dass wir da besser durchkommen. So, Ergebnis. Seit Ende 2022 ist russisches Gas jetzt nur noch 8% des gesamten importierten Gas aus der, also des importierten Gases in die EU, nur noch 8%. Und das ist wie passiert, indem man einfach die Gaseinfuhren mit anderen Ländern, also man hat da neue Abkommen gemacht und dann Gas aus anderen Ländern importiert anstatt aus Russland. Und man hat, gerade in Mecklenburg-Vorpommern sollte das jedem ein Begriff sein, Stichwort dazu ist einfach nur Rügen. Investitionen in LNG heißt, dass man Flüssiggas auch anders importieren kann. Wir wissen ja, dass Gas aus Russland kam hauptsächlich über Pipelines. Und Flüssiggas, das ist sehr stark runtergekühlt und wird dann in großen Tankern transportiert, kurz gesagt. Und das kann man dann auch beispielsweise aus den USA importieren. So, da ging es dann darum, dass man da sich die Möglichkeiten aufbaut und gleichzeitig wurden dann auch Partnerschaften mit Namibia, Ägypten und Kasachstan gesichert, um sicherere und nachhaltige Quellen für erneuerbaren Wasserstoff zu haben. Also man hat sich gleichzeitig um eine erneuerbare Alternative gekümmert. Dann wurde für fossiles Gas auch Israel und Ägypten, da ging es auch um mehr Importe in die EU aus diesen Ländern und die Infrastruktur für Gas. Da ist ein Teil der Strategie, dass man das irgendwann, wenn es denn soweit ist, dass man das dann auch in der Theorie für Wasserstoff benutzen kann und dass das dementsprechend so gebaut wird.
Aber schauen wir uns nochmal genauer an, inwieweit die Gasversorgung der EU letztendlich durch Putin oder eben ja, die Russische Föderation als Machtinstrument verwendet werden kann.
Die russische Strategie war, dass Gazprom nur mehr Gas liefert, wenn dafür im Gegenzug die Sanktionen beendet werden.
Genau, also es gibt ja, haben bestimmt viele von euch auch schon gehört, sehr viele Wirtschaftssanktionen, also eben Beschränkungen, was ein- und ausgeführt werden darf, ja, aus Russland oder nach Russland. Zum Beispiel darf seit Ende 2022 kein Erdöl mehr aus Russland in die EU exportiert werden. Und das Ganze ist auch unter dem Begriff Ölembargo damals relativ stark durch die Presse gegangen. Gleichzeitig darf zum Beispiel auch weder Diamanten oder eben Schmuck, der aus russischen Diamanten gemacht ist, mehr nach Europa importiert werden. Nach Kriegsbeginn, als Russland die Ukraine angegriffen hat, wurden die Gaslieferungen in die EU sehr, sehr stark von russischer Seite gedrosselt, um die Unterstützung der EU für die Ukraine letztendlich zu verringern. Und das hat natürlich 2022 dazu geführt, dass die Gaspreise enorm in die Höhe geschossen sind. Das heißt, die waren damals dreimal so hoch wie vor dem Krieg. Als Folge war das natürlich vor allem für sehr energieintensive Unternehmen wie eben Stahlindustrie oder sowas sehr ausschlaggebend, weil die konnten natürlich dann einfach weniger herstellen und für den Endverbraucher, bei uns zu Hause hieß es damals ja auch, okay, wir müssen jetzt irgendwie die Heizung runterdrehen, weil sich viele Menschen eben diese Gasrechnungen für die Heizkosten nicht mehr leisten konnten.
Wenn ich da einmal rein darf, das ist auch die 20% Einsparnis von Energie, die ich da am Anfang erwähnt hatte. Das ist natürlich nicht so, dass das nur dadurch gelungen ist, dass man auf Erneuerbare umgestellt hat, sondern natürlich auch, dass einige Unternehmen sich das schlicht und ergreifend einfach nicht mehr leisten konnten zu produzieren. Ne?
Ein weiterer Teil der EU-Strategie war dann, dass man eben auch versucht hat, auf andere Gasproduzenten umzusteigen, also dass man zum Beispiel Verträge mit Norwegen, mit Ländern in Nordafrika oder auch Aserbaidschan eingegangen ist und die haben dann letztendlich auch zusätzliches Gas geliefert, was natürlich auch ein Gewinn für die Firmen dort vor Ort bedeutete. Dazu kommt auch, was der ganzen russischen Strategie einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, dass wir in Europa die letzten 2-3 Jahre recht milde Winter hatten. Das bedeutet, dass die Vorräte an Gas, die eben noch in den ganzen Speichern vorhanden waren, gar nicht aufgebraucht wurden. In Deutschland lag der Gasverbrauch zum Beispiel fast 40% unter dem Vorjahresniveau. Daher kann man eigentlich sagen, dass der Plan der EU recht gut funktioniert hat und man die Sanktionen gegen Russland halt nicht so weit aufheben musste. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man in der EU versucht, erschwingliche Energieversorgung für die Bevölkerung zu sichern. Im April 2022 wurde eine sogenannte EU-Energieplattform eingeführt, um die bereits bestehende Infrastruktur der EU für eben Öltransporte, Gastransporte und so weiter gemeinsam zu nutzen. Dabei soll die gesamte Nachfrage nach Energie gebündelt an einem Ort stattfinden und koordiniert werden, damit man letztendlich als EU gemeinsam über Gas- und Wasserstoffkäufe verhandeln kann. Damit sollte verhindert werden, dass die Mitgliedstaaten sich gegenseitig überbieten, weil, wie wir ja vorher schon gehört haben, davor war das so ein bisschen Ellenbogenkampf. Jeder hat sich irgendwie drum gekümmert, wer kriegt jetzt das günstige Gas und es gab zu wenig. Und deshalb haben sie jetzt versucht, okay, wir setzen uns an einen Tisch und machen das zusammen.
Da könnte man auch sagen, dass die EU da aus der Corona-Pandemie gelernt hat. Wenn man sich da erinnert an die Impfstoffbestellung, da hätten natürlich auch Länder wie Deutschland oder die skandinavischen Länder, die da größere Budgets zur Verfügung haben, auch einfach, sagen wir mal, 100 Euro für die Impfpulle bezahlen können, anstatt, wenn wir jetzt an ärmere Länder denken, Bulgarien oder Italien, die hätten vielleicht nur 30, 40, 50 Euro pro Impfdosis zahlen können und dementsprechend hätte man dann einfach alles leer kaufen können. Man hat aber gesagt, wir machen das zusammen und wir zahlen da zusammen und arbeiten zusammen, was natürlich auch schöner ist.
Genau, und mit dieser Kooperation und dieser neu geschaffenen Energieplattform geht natürlich auch einher, dass die Kosten für uns EndverbraucherInnen letztendlich abgesichert werden und recht stabil bleiben, weil die Länder eben jetzt nicht mehr einzeln versuchen, sich um die knappen Lieferungen zu streiten. Im Mai 2023 verbuchte die EU insgesamt 25 Angebote von Versorgungsunternehmen weltweit und damit war sogar im Endeffekt mehr Gas für die EU zugänglich, als letztendlich überhaupt benötigt wurde. Ein weiterer Faktor für die Absicherung der Versorgung ist, dass es neue Gasspeichervorschriften gab, um Stromausfälle oder eben Engpässe bei der Versorgung zu vermeiden. Das bedeutete, dass die Gasspeicher vor dem Winterbeginn statt nur zu 80% zu 95% gefüllt werden sollten.
Ja, da muss ich auch direkt an Robert Habeck und Klaus Müller von der Bundesnetzagentur denken, die in dem damaligen Winter wiederholt auf die Gasspeicherstände hingewiesen haben. So, kommen wir zum dritten Punkt, Energieeinsparungen. Das ist natürlich, hatte ich schon einmal erwähnt, die sicherste, sauberste und kostengünstigste Variante, um ja auch letzten Endes die Abhängigkeit von fossiler Energie aus Russland zu verringern. Und dafür haben die Mitgliedstaaten dann der Kommission zugestimmt oder zugestanden, dass man den Gasverbrauch um 15% verringert. Zwischen August 2022 und März 2023 ging die Nachfrage dann sogar um 18% zurück. Hatte ich gerade eben schon angesprochen, dass es teilweise nicht freiwillig passiert, sondern auch aus finanziellen Gründen, aber letzten Endes wurde es geschafft, dass es keine Mangellage gab. Das war auch nicht ganz einfach, sich darauf zu einigen. Ich erinnere mich, dass Portugal und Spanien ein unabhängiges Gasnetz haben, das nicht an die restlichen Gasnetze in der EU angeschlossen ist und dementsprechend gesagt haben, wir sind hier irgendwie auf unserer Halbinsel auf uns gestellt und eigentlich wollen wir das gar nicht hier, aber letzten Endes hat man sich dann darauf geeinigt. So, zusätzlich wurde dann bis Februar 2024 ein Gaspreisdeckel eingeführt, auch wenn die Gaspreise ja jetzt inzwischen sogar wieder niedriger sind als vor der Invasion durch Russland. Also die Gaspreise sind wieder stark zurückgegangen. Das ist aber eine Reaktion der EU, auch im Rahmen von diesem Programm Repower EU. Und da geht es letzten Endes um den Schutz der Endverbraucherinnen und Verbraucher und der Wirtschaft. So, der vierte Punkt dazu ist Investitionen in erneuerbare Energien. Das ist natürlich die beste, würde ich jetzt mal sagen, Möglichkeit, die Abhängigkeit von fossilen Ressourcen zu verringern. Ganz einfach, wir produzieren dann damit vor Ort und müssen dann nicht Energie von irgendwo anders holen und importieren. Und da haben wir ein paar Zahlen dazu, nämlich wurde 2022 mehr Strom aus Wind- und Sonnenenergie gewonnen als aus Gas. Und zwar 39% des Stroms stammte aus erneuerbaren Quellen. Wichtig dabei ist hier, das ist die Zahl für die Europäische Union. Ich habe beim ersten Mal auch gestutzt über diese Zahl, weil in Deutschland sind wir da tatsächlich schon ein paar Prozentpunkte drüber, aber das ist die Zahl für die gesamte EU. So, also Repower EU hat damit den ökologischen Wandel und den Wandel hin zu erneuerbaren Energien und die Investitionen in diese Richtung bewegt und damit natürlich dazu beigetragen, dass wir eine Energiesicherheit oder eine bessere Energiesicherheit hier haben. Dazu kommen noch Teil von dem Programm, 200 Millionen Euro, die sollen in die Wasserstoffwirtschaft fließen.
Schauen wir uns jetzt mal an, wo dieses ganze Geld eigentlich herkommt und sprechen über die Finanzierung. Also das Ganze läuft vor allem über Investitionen in Höhe von 300 Milliarden Euro. Davon waren 72 Milliarden Euro Zuschüsse, also Fördermittel der EU, und 225 Milliarden Euro kommen aus Darlehen. Also da hat die EU dann gegen Zinsen Geldsummen geliehen. Weitere Geldquellen waren verschiedene EU-Fonds, aus denen geschöpft wurde, Privatinvestitionen, aber auch die nationalen Haushaltseinkommen der Mitgliedstaaten und Investitionen durch die Europäische Investitionsbank. Auch sollte teilweise Geld gewonnen werden, indem eigentlich stillgelegte Zertifikate aus dem Emissionshandelssystem versteigert werden. Das hatten wir ja schon in der Folge zu Fit for 55 besprochen, wie dieses Handelssystem funktioniert. Aber daran gab es halt sehr, sehr starke Kritik, weil dadurch letztendlich ein anderes Instrument, also Fit for 55, zum Klimaschutz wieder geschwächt wird. Circa 10 Milliarden Euro werden in den Ausbau von Gas- und Flüssiggas Flüssig-Erdgas-Verbindungen gesteckt, damit jedes Land an die Energieversorgung angeschlossen ist und auch eben letztendlich davon profitieren kann. Circa 2 Milliarden Euro werden in die Infrastruktur für Öl investiert und der größte Teil geht eben in die Förderung der grünen Energiewende. An diesem ganzen Vorhaben gibt es aber halt auch relativ viel Kritik. Diese Kritik bezieht sich vor allem auf die geplante Infrastruktur für eben Ölpipelines oder Gaspipelines. Denn laut Expertenmeinung kann sich das Ganze auch sehr negativ auf das Klima auswirken. Denn diese neuen Infrastrukturen sind aus Umweltvorhaben ausgenommen, wenn sie der Versorgungssicherheit dienen. Also da müssen dann keine Umweltvorschriften für den Naturschutz oder Ähnliches eingehalten werden, solange sie eben die Bevölkerung mit Gas versorgen in Krisenzeiten. Weitere Kritikpunkte haben wir natürlich auch ganz viel an dem doch recht lokalen Beispiel vom LNG-Terminal im Mukran auf Rügen. Das Ganze ist ja ein recht umstrittenes Flüssiggasprojekt. Einerseits sind diese LNG-Importe über die Ostsee eine ja Stück weit notwendige Versicherung, um die Energieversorgung mit Gas vor allem in Krisenzeiten oder in Zeiten der Knappheit zu gewährleisten. Aber die Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel kritisiert, dass durch dieses Terminal die Industrialisierung der Insel Rügen vorangeschoben wird, ohne dass es zur vollständigen Umweltprüfung kommt. Obwohl eben akut, wie wir gerade gehört haben, kein Gasmangel vorherrscht, da die Speicher ja voll sind. So lautet zumindest das Argument der KritikerInnen. Aber wenn man das eben bei diesem einen Projekt erst anfängt, kann man das natürlich dann eben bei anderen Projekten auch so fortsetzen. Und das würde insgesamt eine sehr, sehr starke Schwächung von Umwelt- und Naturschutzprinzipien ja mit sich bringen.
Ist natürlich auch ein bisschen psychologisch. Die Wirtschaft ist immer ein bisschen Psychologie. Und zur psychologischen Absicherung der Gasversorgung kann das natürlich helfen, diese sogenannten Überkapazitäten aufzubauen. Auch wenn es da ja teilweise schon mehrere Studien zu gab, dass das Ganze nicht unbedingt notwendig ist. So auch Lokalpolitikerinnen und Politiker haben das Ganze kritisiert. Dazu gehört zum Beispiel der Bürgermeister der Stadt Binz und der klagt dagegen aufgrund von rechtlichen und sicherheitstechnischen Mängeln und, wie ich ja schon angesprochen hatte, die Notwendigkeit für das Terminal, die aus seiner Sicht fehlt. Die Bundesregierung hält da aber trotzdem weiter dran fest. Theorie könnte natürlich sein, dass man, wie gesagt, psychologisch ist das Ganze vielleicht wichtig, dass man nicht gegen die Gasversorgung in Deutschland spekulieren kann auf den Aktienmärkten und wie auch immer. Dafür könnten diese Überkapazitäten gewollt sein seitens der Bundesregierung. Wichtig dabei ist natürlich immer zu bedenken, dass so eine Investition auch rentabel sein soll, heißt, da müssen dann auch 10, 15 Jahre Gas importiert werden über diese Infrastruktur, damit sich das irgendwie dann auch mit genug Profiten rechnet. Also langfristig gesehen natürlich eine Fokussierung auf Gas. So, im Februar gab es dann den ersten Probebetrieb, da gab es ein LNG-Spezialschiff, das dann in Mukran festgemacht hat und das wurde dann einmal benutzt, um die land- und schiffseitigen Systeme zu testen und zu schauen, ob das alles funktioniert.
Genau, weitere Kritik gibt es allerdings auch an der Diversifizierung der Energieversorgung, also dass das Ganze breiter aufgestellt werden soll. Die KritikerInnen sagen da, das sei viel zu einseitig gedacht, weil auf der einen Seite hat man natürlich positiv verbucht, eine Unabhängigkeit von Russland erreicht, aber dafür schafft man sich wieder neue Abhängigkeiten von anderen, teilweise autoritären Regimen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch gerade ganz viel Ansturm auf weltweite Energieversorger und natürlich auch in anderen Ländern und eben nicht nur lokal hier in Mukran auf Rügen den Ausbau von LNG-Terminals. Diese ganzen Bemühungen und das viele Geld, das in solche Vorhaben fließt, sollte dann vielleicht eben doch lieber in den Ausbau von erneuerbaren Energien gesteckt werden. So sagen es zumindest ja kritische Stimmen. Zum Beispiel ist eben auch noch zu erwähnen, dass das LNG-Gas, das aus den USA importiert wird, über Schiffe zumeist eben aus dem sogenannten Fracking kommt, was noch wesentlich klimaschädlicher ist in der Art und Weise, wie das Gas abgebaut wird, als fossiles Gas, das zum Beispiel in Russland liegt.
Also ein hoher Preis, um das russische Pipeline-Gas zu ersetzen, den die Umwelt am Ende zahlen wird und damit auch wir alle. Dann machen wir einmal noch Werbung für den 9. Juni. Was ist am 9. Juni, Nele?
Am 9. Juni ist die Europawahl und das bitte alle ganz dick im Kalender vormerken, euren Personalausweis einpacken und hingehen und eure Kreuze machen.
Das war's auch schon mit dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das Thema der nächsten Woche, das ist ein...
Ja, das ist ein ganz tolles und spezielles Thema. Und zwar werden wir da eine weitere neue Stimme hören, nämlich unsere liebe Sophie. Und mit der werde ich ganz viel über Frauenrechte in der EU reden und was die EU für Frauen in Europa so macht.
Ja, darauf könnt ihr euch freuen und in der Zwischenzeit natürlich unseren Podcast abonnieren und gerne mit anderen teilen. In den Shownotes haben wir für euch wie immer unsere Internetseite, wo ihr auch unsere Veranstaltungen und so weiter finden könnt und unsere sozialen Medien verlinkt, Facebook, X, Instagram und YouTube. Da könnt ihr gerne folgen und schauen, was wir da so machen. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche und
sagen bis zum nächsten Mal.